Wir sind weiter beim Jonos Summit 2024 hier in Berlin im Estrel Convention Center.
Und wir freuen uns heute mit Jochen Haller über seinen Vortrag Navigating Cloud Security zu sprechen. Jochen ist Head of Tech Ops Information Security bei Jonos. Herzlich willkommen, Jochen.
Ja, danke, schön mal wieder hier zu sein. Ich bin ja inzwischen ein Dinosaurier der Podcast-Landschaft, glaube zum dritten oder vierten Mal hier.
In der Tat. Jochen, Information Security, Informationssicherheit, was genau treibst du eigentlich mit deinem Team?
Ja, wir stellen die Steuerung der Informationssicherheit sicher, zweimal gesagt, aber tatsächlich ist es auch so einfach, wie sich's anhört. Wir stellen die Regeln auf für die Informationssicherheit, ownen die wichtigsten Prozesse, die man braucht, um die Sicherheit voranzubringen und steuern dann auch mit den verteilten Fachbereichen die technischen organisatorischen Maßnahmen. Abgerundet wird das Ganze durch Rollen und Verantwortungen, weil damit fängt es eigentlich an. Wir brauchen die Minds, die Security-DNA unserer Leute und die Verantwortung müssen eben klar definiert sein in der Informationssicherheit.
Wenn du jetzt sagst wir, wie viele Leute brauchen wir beim Unternehmen von der Größe von Jonos, um die Informationssicherheit zu gewährleisten?
Wir sind aktuell 47, Zielgröße ist ca. 50, also we are hiring. Wenn ihr das hört, schaut gerne mal auf Jonos Jobs vorbei. Wir suchen auch Minds draußen in der Welt, die uns unterstützen.
Den Link packen wir gerne in die Shownotes und freuen uns natürlich über viele Zuschriften.
Ja, du hast jetzt in deinem Vortrag über das Thema Attestierung und Zertifizierung gesprochen. Warum ist das für Nutzer von Cloud-Anwendungen überhaupt relevant?
Also erstmal Zertifizierungen und Attestierungen sind Vertrauens- oder Trust-Mechanismen, die einen Kunden so eine Auswahl treffen lassen. Eine Zertifizierung ist typischerweise eine Seite, die von einer dritten Partei, von einem Auditor herausgegeben wird, dass sich ein Cloud-Anbieter mal grundsätzlich mit der Sicherheit beschäftigt. Da wird Point in Time, ein Kriterienkatalog, geprüft. Das heißt Anforderungen und Kontrollen. Das ist typischerweise auch ein relativ großes Scope. Zertifizierungen, das sind so ISO 27001 zum Beispiel, ist auch unsere größte, also Größe im Sinne von Scope, Zertifizierung, die wir am Start haben. Eine Attestierung auf der anderen Seite, da hat es einen bestimmten Berichtszeitraum, in dem meistens dann sogar Wirtschaftsprüfer, also auch wieder externe Auditoren, ein relativ enges Kontrollset überprüfen, und zwar die Effektivität dieser Kontrollen, die wir dann nachweisen müssen. Der Kunde bekommt dann am Ende einen richtig langen Report. Ich habe gerade eben von unseren Wirtschaftsprüfern die aktuelle Seitenzahl nochmal gesagt bekommen. Mit 300 Seiten war ich im Vortrag ein bisschen hoch. 196 sind's. Und da merkt man dann schon, da wird einiges an Info dem Kunden, der das aber dann auch verstehen können muss, mitgegeben, wie gut wir eigentlich sind, auf welchem Niveau wir unterwegs sind. Und auch Abweichungen stehen da drin. Was ist ein Beispiel? Naja, BSI C5 ist unser größtes Beispiel. Da haben wir die Type-1-Attestierung und das ist eine Cloud-Security-Attestierung, die mit vom BSI herausgegeben wird.
Dann sollte man vielleicht mal auf diese Beispiele auch eingehen, die du jetzt genannt hast. Du hast ISO 27001 hervorgehoben. Was verbirgt sich dahinter? Ich kenne ISO von den Filmen, man weiß, es gibt DIN-ISO-Standards. Was ist ISO 27001?
Die ISO-Standardreihe, die kennt man auch vom Qualitätsmanagement. Wir haben auch im Bereich Umwelt- und Sustainability-Management-Zertifizierung. Das ist ein internationales Institut, was Standards herausgibt. Grundlage ist ein Satz von Anforderungen, die in mehreren Sicherheitsdomänen, also zwischen 1 und 2 Dutzend, die in unterschiedlichen Sicherheitsdomänen untergebracht sind. Und dann gibt es dazu passend eben Sicherheitskontrollen, die geprüft werden. Die ISO ist so nett, dass sie einem auch noch Hilfestellungen mit der 27002 mitgibt, wie man diese Kontrollen denn erfüllen kann. Und was ich an der ISO mag, ist, und zwar nicht nur der 27001, sondern dem allgemeinen Konzept, was dahinter steht, wenn man die Sicherheit voranbringen will, und das will ich in der Jonos, bekommt man flexibles Instrument, um die Sicherheit zu steuern, zu messen und auch nachzuhalten. Man kann dann selbst eigene Ideen reinbringen, die man in Form von Kontrollen oder Prozessen etabliert.
Du hattest auch in deinem Vortrag den Plan-Do-Check-Act-Zyklus genannt. Kannst du mal erklären, was das ist und wie der bei Jonos verwendet wird?
Abgekürzt ist es PDCA. Das ist genau das hinterliegende Konzept, was eigentlich hinter so ziemlich jedem ISO-Standard liegt. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungszyklus. Jemand plant was, jemand setzt das um, es wird geprüft. Und die Prüfung kann dann gegebenenfalls Gaps oder Risiken hervorbringen. Die werden aktiv gemanagt und Verbesserungen zugeführt. Und sowas wiederholt man, wiederholt man, wiederholt man und verbessert sich dadurch kontinuierlich. Der Head of ISMS bzw. die strategische Ebene des Unternehmens, die Vorstände stellen sicher, dass es auch gesteuert geschieht und in die richtige Richtung geht. Und meine Organisation macht das für die Geschäftsführung der Jonas-Gruppe und stellt dann auch sicher zusammen mit den Vorständen, da gibt es dann auch Berichtswege und Zyklen, dass es eben auch in die richtige Richtung geht. Und das ist genau dieses flexible Instrument, weil es wird nicht genau vorgegeben, wie das zu geschehen hat, wie zum Beispiel Security-KPIs auszusehen haben. Jedes Unternehmen ist da ohnehin ein bisschen anders aufgestellt, wie gewisse Regeln, wie Authentifizierung, wie Berechtigungswesen umgesetzt wird und wie das berichtet wird. Das lässt die ISO offen, aber am Ende wird auch die Effektivität dann mit externen Auditoren geprüft.
Das andere Beispiel, das du für die Attestierung genannt hast, war die C5-Attestierung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, des BSI. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, das ist eine klassische Attestierung mit einem Requirements-Katalog. Ein bisschen über 120 Requirements gibt es da, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und die müssen dann in Kontrollen umgemünzt werden. Diese Kontrollen sind dann unternehmens-, also produkt- und plattformspezifisch. Wir haben 187 Kontrollen im Unternehmen für unser Scope. Das ist die Jonas Cloud. Diese Attestierung ist im Gegensatz zur ISO sehr national auf Deutschland geprägt und ist vor allem von Kunden im öffentlichen Sektor von Interesse. Wird da dann auch sehr, sehr oft nachgefragt und ist eine Grundanforderung.
Wie muss ich mir jetzt so eine Zertifizierung oder Attestierung in der Praxis vorstellen? Laufen da eine Horde von Prüfern durchs Haus und gucken sich jedes Büro an und schrauben die Schränke im Rechenzentrum auf? Wie sieht das praktisch aus?
Grüne Wiese. Wir fangen mit einer Zertifizierung oder Attestierung an. Dann gibt es die Anforderungen, gegebenenfalls schon Control Frameworks. Aber am Anfang weißt du noch nicht, wie es ist und soll. Du hast das Soll in Form von einem Standarddokument, also machst eine Gap-Analyse am Anfang. Das machst du entweder intern, wenn du die Ressourcen hast, oder du beauftragst Consultants, die dich da unterstützen. Dann am Ende von einer oft mehrmonatigen Gap-Analyse weißt du, wo du stehst, wo noch Handlungsbedarf besteht. Das schließt du und wenn du dich dann als ready erachtest, um in die externe Prüfung zu gehen, gegebenenfalls hast du vorher noch mal eine interne Überprüfung gemacht, dann beauftragst du externe Auditoren. Wir verwenden oft TÜV oder bestimmte Wirtschaftsprüfer. Und die laufen dann tatsächlich, auch wenn es um physische umgebungsbezogene Sicherheit geht, durch deinen, Andreas, Arbeitsplatz und prüfen, aber auch die Rechenzentren. Und wie in meinem Vortrag vorhin auch erwähnt, die Foundation, die Basiszertifizierung und die produktspezifischen Zertifizierungen und Attestierungen, die tragen auch dazu bei, dass wir die rechtlichen, die Legal Compliance Anforderungen erfüllen, denen wir unterliegen. Das ist zum Beispiel DIN IS 1 und DIN IS 2 auf europäischer Ebene, was uns als kritischer Infrastrukturbetreiber auferlegt ist. Aber auch das Telekommunikationsgesetz, was wir als E-Mail-Anbieter erfüllen müssen, da trägt eine existierende ISO 27001 dazu bei, dass wir die Nachweispflichten den Regulatoren gegenüber deutlich einfacher erfüllen können.
Das klingt ja alles nach ziemlich viel Aufwand. Wie lange dauert so ein Prozess vom Start, bis man dann das Zertifikat oder die Zertifizierung oder das Attestat in der Hand hält?
Wir sind in Jonas tatsächlich relativ smart im Vorgehen und finden effiziente Wege, das vielleicht aufbauend auf existierenden Zertifizierungen für eine neue dann zu beschleunigen. Außerdem kennen wir auch das Verfahren, den PDCA-Zyklus, den eben erwähnten zum Beispiel, und wissen, wie man sowas effizient aufsetzt. Wir sind ziemlich schnell im Ramp-up, also teilweise weniger als ein Jahr bis zu einer Erstzertifizierung. Ein Beispiel, wo wir sehr, sehr schnell waren, war die kürzlich etablierte ISO 14000, die Sustainability Management Zertifizierung, die wir dieses Jahr zum ersten Mal dann auch mit externen Auditoren bekommen haben. Die eigentliche externe Prüfung ist oft erstaunlich kurz. Da wird in wenigen Prüftagen oft weniger als 2 Wochen, dann mit externen Auditoren auch in dieser Nettozeit durchgezogen. Die Prüfzyklen sind so angelegt, bei der ISO alle 3 Jahre eine Vollprüfung, aber zwischendurch gibt es dann intermediäre Aufsichtsprüfungen, die von kürzerer Dauer sind. Und das sorgt dann dafür, dass du jedes Jahr eigentlich einen Aufwand mit externen Auditoren hast.
Jetzt haben wir viel über Zertifizierungen und Attestierungen gesprochen. Welche weiteren Faktoren für die Bildung von Vertrauen siehst du denn?
Also du meinst ja dann Vertrauen, das Kunden aufbauen müssen, um einen Cloud-Anbieter auszuwählen und den richtigen zu nehmen für ihren Use Case, für die Daten, die sie gerne in der Cloud unterbringen wollen. Die Zertifizierung und Attestierung, das ist oft so ein bisschen Basis-Checkliste. Gerade im öffentlichen Sektor, man braucht gewisse von diesen Dingern und wenn man die nicht hat, dann kommt man eben nicht in Frage. Aber wie du schon sagtest, es gibt da noch mehr. BSI C5 ist ein Beispiel, die aus Kundenperspektive auch Service-Level-Agreements, Verfügbarkeitsbetrachtungen schon mit anfordert. Aber darüber hinaus können Kunden ja noch weitere SLA-Anforderungen an Cloud-Anbieter haben, oft dann eben mit Verfügbarkeit einhergehend. Und die Faktoren, die kommen dann on top. Digital Sovereignty ist hier auch ein großes Thema, ist Teil des Tracks, wo auch Cybersecurity, Information Security mitläuft. Was sind denn dann meine Daten am Ende oder kann ich das beeinflussen? Das sind weitere Faktoren, die in so eine Vertrauensentscheidung mit eingehen. Und dann am Ende, die Kunden brauchen eigentlich eine Sicherheitsstrategie. Das ist so das Wichtigste, was Cloud und On-Premise Assets, wenn es die noch gibt, und oft gibt es die mindestens mit einer Office-IT, die beides berücksichtigt. Und Cloud Security Strategy ist so ein recht vager Term für viele. Da geht es darum, ein Ziel zu haben. Ziel kann eben sein, wie ich die Schutzziele CIA, Confidentiality, Integrity und Availability in Bezug auf die Daten balanciere und was das für mich bedeutet. Und da muss ich aber auch Maßnahmen dran kleben, die strategischen Maßnahmen, so Dinge wie Transparenz, wo sind denn meine Assets, wo fließen die durch, wo werden die prozessiert, wie sind denn eigentlich meine Daten klassifiziert, habe ich nur niedrig klassifizierte Daten, ich sage immer gerne ein Postleitzahlenverzeichnis oder einen Kantinenplan, aber meistens hat man Mitarbeiterdaten, E-Mail-Adressen und solche Dinge und ist dann schon im vertraulichen bis im geheimen Bereich. Und daraus entstehen dann auch Risikobetrachtungen, weil gerade die hochklassifizierten Daten, wenn Gaps existieren gegenüber den Zielsetzungen der Sicherheitsstrategie, dass man diese Risiken dann auch transparent und aktiv managt.
Das klingt jetzt ziemlich komplex, wenn so ein Kunde für sich eine eigene Cloud-Sicherheitsstrategie aufbauen soll. Was kann den Kunden denn dabei unterstützen?
Na, der Cloud-Anbieter, indem er ein Grundgerüst gibt, was verzahnt werden kann mit der Cloud-Strategie des Kunden. Mal Beispiele, wenn Availability für mich ein Schutzziel ist, dass ich hochwerte, dass ich mir ein Backup mit konfigurieren kann oder in Geolokation unterschiedliche Standorte auswählen kann, wo ich ein aktives und passives Setup laufen lasse. Und dann sind natürlich auch nicht alle Kunden gleich. Wir haben Consumer-Produkte, wir haben Business-Produkte. Gerade die Consumer-Kunden, die sind oft nicht als kleine Unternehmen oder private Personen ausgebildet, Informationssicherheit zu beherrschen. Und da ist der Cloud-Anbieter noch mehr gefragt, mit sicheren Defaults einzusteigen.
Hast du auch konkrete Empfehlungen, die du dem Kunden mitgeben könntest?
Ja, tatsächlich, ich kann es nur wiederholen, Sicherheitsstrategie und das auch wirklich mal aufschreiben. Mit den Assets anfangen, einfach wissen, was habe ich denn, welche Daten, wo werden die prozessiert, wo laufen die durch, Pläne haben, dann die Daten klassifizieren. Als nächstes die Sicherheitsmaßnahmen und deren Konfiguration nicht nur ad hoc machen, sondern zielgerichtet aufsetzen und auch aufschreiben. Und dann mit Risikomanagement, Notfallmanagement und Business Continuity auch ein bisschen proaktiv an die Zukunft denken.
Und letztendlich wahrscheinlich auch eben mit Diensten in die Cloud überhaupt zu gehen, weil du hast eben als Beispiel NIS2 genannt, das ja gerade so in der Mache ist. Wir warten alle noch, dass endlich das deutsche Gesetz kommt, das die europäische Richtlinie umsetzt. Das ist, glaube ich, für ein kleines Unternehmen auch schwierig, da alle Anforderungen selbst umzusetzen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem erstmal verstehen, was sind denn die Anforderungen. Es gibt zwar mit Angeboten wie OpenCritis im Netz für auch End-User verständliche Versionen, aber trotzdem die Regularien, das ist eine Menge Text. Es gibt auf dem Weg zum NIS-2-Umsetzungsgesetz in Deutschland eine Menge Papier- und Orientierungshilfen, was noch zu prüfen ist. Und je weniger Assets ich da betrachten muss mit meiner Gap-Analyse, desto mehr hilft es. Und da helfen dann standardisiert arbeitende Cloud-Anbieter, die dann eine Menge Arbeit schon abnehmen.
Würdest du selbst einem fremden Computer trauen?
Es kommt darauf an, wer den Computer managt und anbietet und wie transparent er ist. Also ich persönlich nutze Cloud-Anbieter. Das war, glaube ich, auch so die Tagline, auf die du anspielst in meinem Vortrag. Cloud is just another person's computer. Und ja, was meinem Computer passieren kann, das kann auch einem fremden Computer passieren. Die Sicherheitsanforderungen sind da nicht fundamental unterschiedlich. Die Gewichtung ist ein Stückchen anders. Aber wenn ich meiner Verantwortung bewusst bin, was ich tun muss, Sicherheitskonfigurationen zum Beispiel, und sehe zu einem Teil, was der Cloud-Anbieter so tut, da würde ich dann auch auf jeden Fall another person's computer trauen.
Vielen Dank für das Gespräch, Jochen.
Dankeschön.
Vielen Dank.